Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Paris Saint-Germain, Olympique Lyon, Real Madrid und unser Dorfverein. Das sind die Teams der Top 5 Ligen mit 15 Punkten aus den letzten 5 Spielen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoffefunk. Ihr habt richtig gehört, wir sind auf Augenhöhe mit Real Madrid, erst recht nach dem Erfolg gegen Union Berlin. Leider gibt es heute nicht nur Erfreuliches zu besprechen. Der Machtkampf in der Vereinsführung ist zurück. Aber Jonas, wir machen es wie üblich und beginnen mit dem Positiven, oder was denkst du?
Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen. Ja, genau so machen wir es, denn wir legen einfach jetzt am Anfang erstmal den Fokus auf das Wichtigste und das ist immer noch das Sportliche. Das ist das, warum wir alle Fans der TSG sind, weil es eine Fußballmannschaft ist und nicht, weil es irgendeine Trash-TV-Reality-Show ist, sondern weil es eine Fußballmannschaft ist und das wird manchmal wohl vergessen. Aber deswegen gucken wir uns erstmal das Union Berlin-Spiel an.
Absolut, und das gehört, glaube ich, auch immer mit dazu. Andere Vereine haben das auch schon überstanden, egal ob nun Schalke 04, Kaiserslautern. Ne? Dann muss man eben weiterhin zur Mannschaft stehen, auch wenn man sich gerade denkt, was ist denn jetzt schon wieder in der Vereinsführung los? Aber wir kommen zu unserem Sieg gegen Union Berlin, der ja mal wieder nicht unbedingt ein spielerisches Feuerwerk war, aber sehr, sehr erwachsen, kann man, glaube ich, sagen. Und auch kleinere Veränderungen. Haidari zum Beispiel reingerutscht für Bernardo, der offenbar geschont wurde. Und Jonas, André Kramaric will offensichtlich seinen Vertrag dringend verändern, denn der hat schon wieder ein super Spiel gemacht.
Ja, genau so sieht's aus. Also Kramaric wieder mit dem Doppelpack. Hat jetzt mittlerweile sein 8. Tor schon geschossen. Und ja, man weiß gar nicht so richtig, wie er es macht, weil in vielen Spielen ist er gar nicht mal so auffällig, aber auf einmal steht er wieder da. Gut, klar, den Elfmeter, da ist er eh die sicherste Bank überhaupt. Aber dann packt er auf einmal auch wieder so einen Kopfball aus. Und also wenn André Kramaric in den letzten 10 Jahren bei der TSG 1 nicht war, dann ist es ein Kopfballungeheuer.
Ja, aber es war ein gutes Stellungsspiel und eine gute Platzierung. Klar, wenn der natürlich wirklich ins Duell muss gegen einen 1,90-Verteidiger, wird es nichts. Aber man sieht, er hat auf die Chance gewartet, die Chance war da und ne, perfekt reingeköpft.
Was auch sehr interessant ist und was dafür spricht, was du gesagt hast. Wir sind ja eigentlich die Mannschaft, wo wir immer die Laufleistung uns angucken und denken, boah, wir sind jenseits der 125 Kilometer, ne? Mhm. Wir sind dieses Mal verhältnismäßig sehr, sehr wenig gelaufen. Also es war ein läuferisch sehr spartanischer Auftritt. 118 Kilometer insgesamt. Union Berlin, ne, natürlich noch weniger gelaufen, 113 Kilometer, was ich dann im Bundesliga-Vergleich doch relativ wenig finde, wenn ich ehrlich bin.
Total wenig, ja.
Aber wahrscheinlich haben wir uns gedacht, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und es hat gereicht, auch mit 118 Kilometer. Wie erklärst du dir das, David, dass wir dieses Mal so, in Anführungszeichen, wenig gelaufen sind?
Ja, ich würde sagen, es war ein relativ wenig dynamisches Spiel und einfach auch fußballerisch kein Leckerbissen, sodass es eben nicht so dieses überfallartige Hin und Her war. Es waren schon ab und zu schöne Szenen dabei. Ich fand es aber auch teilweise eine relativ chancenarme Partie für unsere Verhältnisse, ne? Trotzdem 4 Tore. Aber dafür, dass es 4 Tore gab, fand ich, gab es gar nicht so viele Torchancen. Und es kumuliert natürlich alles. Last but not least kommt sicherlich dazu, dass Union Berlin, eher abwartend spielt. Und wenn du abwartend spielst und dann eher so einen Berg oder Jong schicken willst, dann kommst du auch nicht auf so viele Meter.
Ja. Vielleicht war es auch zum Teil so ein bisschen eine Personalsache. Vielleicht hat Haidari als Linksverteidiger dann den ein oder anderen Meter auch weniger gemacht als jetzt der Linksverteidiger Bernardo. Das kann natürlich auch noch da sein. Oder Prass läuft vielleicht tendenziell ein bisschen mehr als jetzt ein Touré. Das kann es natürlich auch sein. Aber ich glaube, grundsätzlich hast du eher recht, wenn wir uns das Spiel angucken. Wir führen da auf einmal nach der Pause sehr, sehr schnell 3-0, dann ist sozusagen die Luft raus, wir verwalten eigentlich nur noch und spätestens dann nach diesem, ja, sage ich jetzt mal mehr oder weniger Glückstor von Rani Khedira, haben wir ja eigentlich die letzten 20 Minuten auch sehr, sehr wenig nach vorne gemacht, haben versucht, einfach nur sehr, sehr tief zu stehen. Es gab hinten, wir standen mit Kabak und Ranac verhältnismäßig tatsächlich für unsere Mannschaft sehr tief, mussten einfach viele Kopfballduelle gewinnen, wollten da nichts anbrennen lassen. Und ich glaube, dann kann man auch mal verkraften, wenn man es einfach nicht muss, dass wir dann hinten raus nicht mehr noch alles rausgehauen haben, sondern einfach gesagt haben, wir gewinnen das Ding jetzt höchst seriös und mehr musst du auch gar nicht machen.
Ja, absolut. Also langsam wird es wirklich gruselig, dass wir auch an Tagen, an denen wir jetzt vielleicht nicht in absoluter Zauberform sind, trotzdem performen, trotzdem Leistung bringen. Und es ist ja nicht so, dass das Union total beschissen gespielt hat. Die hatten am Anfang eine gewisse Drangphase. Ich würde auch sagen, 1,84 Expected Goals ist für Union Berlin wirklich ein solider Wert. Deswegen kann man mit dem Spiel eigentlich sehr, sehr zufrieden sein. Zumal ja auch, ne, wie gesagt, wir haben ein bisschen verschoben. Bernardo raus, der eigentlich immer spielt, und auch einer unserer besten Männer, Wouter Burcher, ja, nicht einsatzfähig. Und ja. Deswegen, ja, tolles Spiel. Wirklich, gibt es eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen. Nur, woran ich jetzt wieder denken muss, Jonas, so ein bisschen, auch wenn es ein unangenehmes Thema ist, 19.300 Zuschauer.
Ja.
Und wir wissen natürlich, wie Union Berlin Fußball spielt, ne? Und wir wissen auch, dass Union Berlin selbst, glaube ich, nur 1.500 Fans mitgebracht hat. Trotzdem bin ich ein bisschen überrascht, dass in dieser Phase, wir sind eins der besten Teams der Welt, was die Form angeht, dass wir da nicht mal auf 25.000 Zuschauer kommen. Klar, es gibt auch die Kälte, klar, wir haben ja generell keine so große Fanszene, aber mich hat schon überrascht, dich nicht?
Doch, in dem Spiel hat es mich jetzt schon überrascht. Ne? Wir sind natürlich, wenn der Gegner größer wird, sind wir auch des Öfteren ausverkauft, keine Frage.
Richtig.
Aber es ist natürlich schade zu sehen, ne? 7 Heimspiele in Folge gewonnen, Tabellenplatz 3, die zweitmeisten Tore der Bundesliga, das heißt, Tore sind eigentlich garantiert.
Genau.
Bei uns, Union Berlin, jetzt ja auch nicht der schlechteste Gegner, dass es dann als Tabellendritter nicht ausreicht, mehr zu mobilisieren, einfach wegen der TSG ins Stadion zu kommen. Und nicht, weil der Gegner Leverkusen, Bayern, Dortmund, Stuttgart, was auch immer heißt. Das war schon ein bisschen schade. Wir haben die zweitgeringste Stadionauslastung der Liga. Nur der VfL Wolfsburg ist tatsächlich schlechter. Aber die Statistik ist natürlich ein bisschen trügerisch, weil es natürlich auch Stadien gibt in der Bundesliga, die deutlich kleiner sind und die deswegen schneller ausverkauft sind. Ne? Wir haben 30.000 Stadion, deswegen die Statistik ist ein bisschen trügerisch. Trotzdem ist es natürlich schade, dass wir an einem Samstagnachmittag nur da so wenige ins Stadion reingebracht haben. Eine interessante Statistik zum Spiel noch, dann eine Frage an dich, David. Was sehr interessant war tatsächlich, du hast ja auch die X-Goals gerade angesprochen. Mhm. Wir haben ja, und das ist wirklich, also wahrscheinlich ist es hier eine Seltenheit in der Bundesliga-Geschichte. Wir führen 3-0 und hatten zu dem Zeitpunkt erst 2 Torschüsse. Der Elfmeter von Kramaric, erster Torschuss. Der Kopfball von Kramaric, zweiter Torschuss.
Sehr gut,
und dann war das dritte ein Eigentor. 2 Tore, 2 Schüsse, 3 Tore. Das nenne ich mal effizient. Ne? Also das ist erstmal die Besonderheit. Und jetzt Frage an dich, David. Glaubst du, dass es mit der Stadionauslastung auch gerade ein bisschen damit zu tun hat, dass die Leute vielleicht genervt sind von dem Drumherum? Oder glaubst du, dass es wirklich... Nee, das glaubst du, dass es nichts damit zu tun hat. Ich glaube, so der Normalo-Fan, den interessiert hauptsächlich das Sportliche, oder?
Das wäre zumindest meine Theorie. Ich glaube, dass jetzt die Leute, die diesen Podcast hören, da vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, politisch interessierter sind, was die Vereinsvorgänge angeht, könnte ich mir gut vorstellen. Aber der normale TSG-Fan, der liest vielleicht mal einen Kicker-Artikel und freut sich ansonsten halt ins Stadion zu gehen, was total legitim ist.
Ja.
Deswegen glaube ich nicht, zumal es ja vor dem Union-Berlin-Spiel noch gar nicht so hochgekocht war.
Stimmt, ja.
Also,
da dachte man ja eigentlich, die Lage beruhigt sich gerade wieder.
Genau, es wirkte kurz alles so ein bisschen wie Friede, Freude, Eierkuchen nach dem Deal. Also mir schien es ja zumindest wie ein Deal, dass man Schicker befördert hat. Aber ja, ist ein bisschen schade. Fairerweise will ich eine Sache dazu sagen, damit das jetzt nicht untergeht, Jonas. Die Stadionauslastung ist besser als letzte Saison. Ne, das ist, glaube ich, klar. Fast 10%, glaube ich. Aber Es geht jetzt ja nur um dieses eine individuelle Spiel. Ne? Beste Fußballzeit, klar, ein bisschen kalt, aber trotzdem überragende Form. Feuerwerk mit Toren ohne Ende und trotzdem nur 18.000 Heimfans. Und ja, da müssen auch wir uns die Frage stellen, wie das sein kann, obwohl wir natürlich ein Dorfverein sind mit keinem so großen, mit keiner so großen Gegend außenrum. Aber total, total beeindruckend darf man sich davon natürlich auch nicht lassen. Ne? Es ist ja so, weißt du, Heidenheim hat ein Stadion mit 14.000, das ist fast immer voll. Aber wenn die ein Stadion hätten mit auch nur 25.000, dann würde man, glaube ich, sehr schnell ein noch größeres Problem sehen bei einem Verein, der schon vermeintlich zumindest gewachsener ist.
Ne? Genau. Also ich glaube, dieses Problem wird auch immer so ein bisschen größer gemacht von den Medien, als es tatsächlich ist. Genau. Weil es gibt auch zahlreiche andere Vereine in der Bundesliga, die schon deutlich länger in der Bundesliga dabei sind als wir, wo die Stadionauslastung manchmal auch sehr zu wünschen übrig lässt. Ne? Auch sowas wie Mainz 05 und so weiter und
so fort. Je nach Form, genau. Ja, Wolfsburg genau, natürlich.
Ja, also da sind wir mit Sicherheit kein Alleinstellungsmerkmal. Klar gibt es diese großen Riesen, Bayern, Dortmund, Gladbach, Stuttgart, wo auch nach 8 Niederlagen in Folge die Leute noch kommen. Aber David, was haben alle diese Vereine gemeinsam? Sie hatten in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten, einfach eine wahnsinnig erfolgreiche Zeit. Ne? Bayern generell zieht, muss man jetzt einfach so hart sagen, wissen wir alle hier im Umkreis, wir wohnen in Baden-Württemberg, aber Bayern München zieht Erfolgsfans an ohne Ende. Borussia Dortmund zehrt immer noch von irgendwelchen Fans, die 2011, 2012 Dortmund-Fans geworden sind wegen dieser Doppelmeisterschaft. Stuttgart wurde Meister im letzten, vor zwei Jahrzehnten und. Leverkusen wurde jetzt dann auch Meister, hat neue Fans gewonnen. So funktioniert einfach der Fußball. Gladbach lebt immer noch von den Erfolgsfans der 70er Jahre. Ne? Also es klingt hart, aber das ist leider Gottes einfach so. Hast du mal eine erfolgreiche Zeit in deiner Vereinshistorie, dann zehrst du da die nächsten Jahrzehnte davon. Und das fehlt bei uns noch. Und auch so ein bisschen, was zur Wahrheit dazu gehört. Wir sind seit 2008, 2009 Bundesligist. Das heißt, wir haben noch keine lange Historie als Bundesligist. Das heißt, wir konnten auch noch keine nächsten Generationen an Fans entwickeln.
Genau.
Ne, das heißt ja immer hier irgendwie so bei Gladbach-Fans, ja, da habe ich schon meinen Sohn mitgebracht und mein Opa war auch schon Gladbach-Fan und den bringt das, dann war ich als Kind das erste Mal im Stadion. Das funktioniert ja bei uns doch gar nicht so richtig. Soll man irgendwie in den 80ern da zur Oberliga gegangen sein? Du weißt, was ich meine. Ne? Das kommt aber bei uns noch, wenn wir jetzt beispielsweise irgendwann unsere Söhne, unsere Töchter früh zur TSG bringen, dann hat es alles noch die Zeit, dass wir das Ganze auch entwickeln. Deswegen fühle ich mich da mittlerweile als TSG-Fan, es ist ja immer das alte Lied, auch mittlerweile überhaupt nicht mehr angegriffen. Sollen die Gladbacher oder was auch immer da von ihren Erfolgsfans der 70er Jahre leben und zerren und sollen sich da geil fühlen, das ist mir alles vollkommen egal. Es geht um Fußball und um einfach so ein Gefühl, dass man sich für seinen Verein entschieden hat.
Ganz genau. Kann ich dir nur zu 100% zustimmen. Ich bleibe trotzdem dabei, bei diesem einen individuellen Spiel letzte Woche kann man sich natürlich trotzdem die Frage stellen, ob das jetzt, nötig war oder ob da nicht manche zu Hause geblieben sind, die ja eigentlich hätten kommen können und denen es vielleicht ein bisschen zu kalt war. Aber das ist natürlich jetzt auch fies und wir wissen alle, wie viel Zeitaufwand das ist, einen Club zu unterstützen. Wir sind ja auch gerade immer extrem weit weg von der Pre-Zero Arena, also verhältnismäßig zumindest. Ja. Deswegen haben wir da vollste Sympathie mit allen, die da wirklich ihre Freizeit opfern und sich aktuell deswegen auch sehr freuen dürfen. Genau wie die 1800, die zum Beispiel die TSG nach München begleiten werden. Aber darüber würde ich vielleicht auch später reden, Jonas. Ja. Ich würde tatsächlich schon zum nächsten Thema springen, außer du hast, was das Berlin-Spiel angeht, noch was auf dem Herzen.
Nee, lass es abhaken, weil ich glaube, wir und auch jetzt die ganzen ZuhörerInnen, die sitzen auf heißen Kohlen und denken sich die ganze Zeit, okay, Union Berlin, wir haben gewonnen, jetzt lass mal über den Vorfall reden oder über die Vorfälle.
Genau, könnten wir jetzt auch einschieben, ich hatte eigentlich was anderes zuerst geplant, aber machen wir es doch so, genau, machen wir jetzt erst das Unangenehme, reißen wir das Pflaster ab und kommen dann nochmal zu etwas Erfreulicherem.
Also Jonas, würde ich auch machen.
Ich will jetzt erstmal ganz ehrlich sein, Jonas, mit dir, aber auch mit allen Hörern. Ich bin ja immer der so ein bisschen versucht, ordentlich Recherche zu betreiben und vielleicht auch nochmal einen Artikel zu viel zu lesen. Und ich habe diesmal sogar mit zwei Freunden des Podcasts geschrieben, die sich sehr viel mit der TSG beschäftigen, teilweise sogar in journalistischer Art und Weise. Und niemand versteht hundertprozentig, was da gerade los ist bei unserem Dorfclub. Und das ist erstens mal tragisch genug. So, was scheint passiert zu sein? Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen.
Gerne.
Andreas Schicker saß wieder fest im Sattel, hatte man den Eindruck, nach diesem Geplänkel mit dem VfL Wolfsburg. Und es schien einen Deal gegeben zu haben, der besagte, okay, Andreas Schicker rückt in die Geschäftsführung auf und dafür einigt man sich wahrscheinlich hinter den Kulissen darauf, die Verhältnisse zu Rogon zu normalisieren, ne? Dass man da einen normalen Umgang mit findet, was ja auch richtig ist, denn wir haben auch einfach Rogon-Spieler im Kader, die teilweise auch sehr wichtig für uns sind. So, das schien beerdigt. Wann war das überhaupt? Im Dezember, würde ich schätzen. Mein Zeitgefühl ist völlig durcheinander.
Ist auf jeden Fall schon 1-2 Monate her, ja.
Genau. So, und jetzt hatte man ein paar Wochen lang ein sehr gutes Gefühl. Der Januar war ja auch perfekt, Jonas, ne? 5 Spiele, 5 Siege, alles überragend. Und dann lesen wir vor wenigen Tagen Meldungen rund um Andreas Schicker. Zuerst konnte ich es gar nicht glauben, weil das ja alles geklärt schien. Und jetzt scheinen die Fronten folgendermaßen zu verlaufen. Und das sind tatsächlich Quellen von sowohl Bild, ne? Da muss man immer vorsichtig sein, aber auch Sky und Kicker. Neu zu sein scheint, dass jetzt Schicker wieder auf der Abschlussliste steht und zwar von Seiten des EVs. Und aktueller EV-Vorsitzender ist ja der Ultra oder Ex-Ultra Christoph Hensler. Mhm. Wie kann das sein? Denn der hat ja mutmaßlich Schicker letztes Mal ja, mit zum Bleiben bewegt, weil er ja eine sehr gewichtige Stimme war. Und da gibt es jetzt verschiedene Theorien. Eine Theorie laut Sky und Bild ist, dass Hensler schon früher gegen Schickers Einstellung war. Es gibt da auch Fotobelege, die ihn mit Plakaten in der Kurve zeigen. Und auf der anderen Seite, dass er, der ja nicht antreten darf bei der Wahl zum neuen Vorsitzenden, jetzt alles in die richtigen Bahnen lenken will und eben jemanden installieren will in der Geschäftsführung, der quasi in seinem Team spielt. Und das sei wohl bei Schicker nicht so richtig der Fall. Im Raum steht jetzt eine Degradierung von Schicker. Also vom Geschäftsführer zurück zum Sportdirektor. Was wird passieren? Sollte das kommen? Nichts Gutes. Schicker wird das wahrscheinlich nicht mit sich machen lassen. Und jetzt kommt das Verrückteste, für die, die es nicht mitbekommen haben. Dietmar Hopp, der ja angeblich Schicker weghaben wollte, wegen dieser Querelen rund um Wittmann, hat jetzt öffentlichkeitswirksam Dietmar Hopp den Rücken Andreas Schicker den Rücken gestärkt und gemeint, dass das ein überragender und sehr kompetenter Manager ist, der ganz, ganz wichtig für den Verein ist. Also, die Positionen haben sich quasi gedreht und was jetzt passiert, ist unklar, denn es braucht ja eine Mehrheit. Und wenn der stellvertretende Vorsitzende des EV, Frank Engelhardt, nicht auf der Seite von Hensler ist, sondern auf der Seite von Hopp, dann wird Schicker bleiben. Denn angeblich gibt es eine Sitzung, eine Gesellschaftersitzung.
Wenn ihr euch die von Hensler einberufen wurde.
Genau. Wenn ihr jetzt denkt, was zum Teufel soll das denn? Ich kann es euch auch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, ich habe wirklich mehrere Hebel in Bewegung gesetzt, mit befreundeten Journalisten gesprochen und so richtig fassen kann es keiner. Mein Eindruck ist ganz klar, es geht hier wirklich nicht mehr um die TSG, es geht wirklich um Einzelinteressen. Und weißt du, was mich am meisten ärgert, Jonas, dass sie nicht checken, dass gerade in dieser Phase jetzt diese Unruhe völlig unnötig und völlig gefährlich ist.
Ja. Weißt du, was mein großer Eindruck dahinter ist? Und wirklich deswegen nochmal in aller Vorsicht, David hat es ja jetzt gerade schon mehrfach genannt oder gesagt, wir beziehen uns hier zum Teil auf Artikel, auf unser Gefühl, was wir dann auch immer kennzeichnen, wenn es ein Gefühl bzw. eine Vermutung ist, und eben auf Spekulation. Das heißt, niemand weiß am Ende die Wahrheit. Das heißt, nehmt es dann am Ende auch nicht so ernst, wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen ins Risiko gehen und versuchen, unsere Vermutungen da zu äußern, weil ansonsten wird es wahnsinnig langweilig, wenn wir uns nur darauf beziehen, was Fakten sind. Weil keiner weiß gerade so richtig, was Fakt ist. Aber, ja, wie du richtig sagst, ich habe das Gefühl, dass gerade Dinge passieren, die nicht quasi im Interesse der TSG sind. So wie ich es manchmal gesagt habe, wenn es irgendwelche Ultragruppierungen oder teilweise sogar Hooligan-Gruppierungen bei anderen Vereinen gab, die dann zu Gewaltexzessen aufgerufen haben oder gewalttätig wurden, dann habe ich das ja auch immer verteufelt und habe gesagt, diese Leute, die sagen, sie sind die TSG-Fans oder sind die Bayern-Fans oder Dortmund-Fans, was auch immer, oder Dresden-Fans, aber die tun nur so, um unter diesem Deckmantel des Fanseins etwas anderes durchzuziehen. Ne, das ist jetzt ein bisschen ein harter Vergleich, aber von der Motivation erinnert mich gerade vieles daran, dass quasi Leute auf dem Rücken der TSG Hoffenheim, um Macht oder um was auch immer zu bekommen, quasi die TSG dafür instrumentalisieren und sozusagen, ja, ich will ja nur das Gute für die TSG, um die eigenen Interessen durchzuboxen. Und das ist einfach wahnsinnig verachtenswert, meiner Meinung nach, wenn das wirklich so sein sollte.
Ja, und also was ich auf jeden Fall sagen muss, ne, ein immer wiederkehrendes Thema, Jonas, in unserem Podcast war ja logischerweise Dietmar Hopp. Dass Dietmar Hopp bei seinem Baby, der TSG Hoffenheim, dann doch nicht die Füße stillhalten konnte und sich eingemischt hat, auf die eine Art und Weise, das kann man menschlich alles nachvollziehen. Aber dass er jetzt öffentlichkeitswirksam sich hinter Schicker stellt, macht zumindest aus meiner Sicht klar, dass da zumindest bis zu einem gewissen Grad was dran ist. Und auf der anderen Seite, dass ja dann irgendjemand anderes versuchen muss, Schicker zu stürzen, wenn es schon nicht Hopp ist. Und wer soll das sein, außer Teile des EVs und damit mutmaßlich Hensler und oder Engelhardt.
Ja, und was mir das auch zeigt, David, und dann wir haben auch schon oft Dietmar Hopp kritisiert, aber was mir das jetzt zeigt, ist, dass Dietmar Hopp am Ende vom Tag ein vernünftiger Geschäftsmann ist und ein vernünftiger Typ, der auch einlenken kann, wenn er sieht, dass er vielleicht irgendwo zu weit gegangen ist, oder der auch seine Meinung ändern kann, wenn er auf einmal merkt, okay, Andreas Schicker, den wollte ich vielleicht vor 2 Monaten noch loshaben. Jetzt mittlerweile habe ich mich aber mit ihm an den Tisch gesetzt. Wir haben etwas geeinigt. Wir haben uns auf etwas geeinigt. Wir haben etwas aufgearbeitet. Und dann kann ein Dietmar Hopp in seiner Professionalität auch seine Meinung ändern. Und kann sagen, okay, das, was ich damals vielleicht gemacht habe, war bestimmt auch aus der Emotion heraus, weil eben mein Freund, ne, jeder kann das ja verstehen, wenn ein Freund angegriffen wird, Roger Wittmann so in der Schusslinie war, aber er kann einlenken. Und es wirkt gerade ein bisschen so, als könne die Hensler-Seite das nicht, sondern als würde die Hensler-Seite immer noch auf dem gleichen Standpunkt sein, wie damals, als man dieses Foto gemacht hat von Christoph Hensler in der Fankurve mit diesem, was stand da, glaube ich, auf dem Banner? Schicker bleibt fort. Als wäre quasi jetzt der langfristige Plan immer noch der gleiche, wie damals, als Schicker kam, und als könnte man da null einlenken und null seine Meinung reflektieren und ändern.
Und jetzt geht es natürlich in den Bereich der Vermutungen. Aber wenn man das mal zu Ende denkt, ohne dass wir Einblicke haben, ne, dann wäre das ja noch alarmierender. Ne? So nach dem Motto, ja, Schicker wurde ja unter anderem von Rogon eingesetzt. Da war Roger Wittmann definitiv mit beteiligt. Und jetzt muss man deswegen nach wie vor gegen Schicker sein. Aus so einer Ideologie heraus, weil Rogon ja das absolute Böse ist. Und,
ja, genau.
Wir haben Rogon hier schon sehr oft kritisiert, aber es geht jetzt ja mal einfach um den Verein und um Stabilität in der besten Phase, die die TSG jemals hatte, Jonas. Wir standen nach 20 Spieltagen noch nie so gut da wie heute, und da macht jetzt mutmaßlich Christoph Hensler dieses Fass auf. Hä?
Ja, weil Ideologie in dem Fall wichtiger ist als der Verein,
so oder scheint der sportliche, zumindest, genau.
Oder der sportliche Erfolg des Vereins, weil ein langfristiger Plan damit verfolgt wird. Und ich kriege immer mehr das Gefühl, und ich habe das ja auch schon oft gesagt, wir kritisieren alles, was am Ende professionelle Leute machen, wenn wir meinen, sie haben etwas falsch gemacht. Aber das zeigt mir doch wieder so ein bisschen, dass man am Ende wirklich dafür sorgen sollte, dass auch Profis mit einem gewissen Background solche Funktionen übernehmen in so einem großen Bundesliga-Verein. Ne? Das zeigt es mir am Ende schon.
Genau mein Gedanke. Also wie gesagt, das basiert jetzt alles auf dieser Theorie, die wir hier ausformuliert haben. Aber wie wurde Jörg Albrecht geschimpft, als er gewählt wurde und als er seine Rede gehalten hat? Aber in seiner Amtsperiode lief es noch relativ gut, ne? Da wurde mehr oder weniger alles abgewendet. Er schien zumindest diese Mittlerposition zwischen e.V. Und Hopp einigermaßen umsetzen zu können. War ja auch an der Schlichtung dann beteiligt und musste sich jetzt aus gesundheitlichen Gründen leider zurückziehen. Und so wie es jetzt wirkt, hat das nichts mehr mit Pragmatismus zu tun. Und ich glaube, wenn du Fan eines Vereins bist wie der TSG, dann geht's nicht ohne Pragmatismus. Natürlich sind manche Sachen nicht optimal, ne? Dass da Hopps Golfkumpel irgendwie ein bisschen mitmischt und dass Hopp auf der einen Seite sagt, ja, ich halte mich raus und dann doch nicht so ganz. Aber man muss sich doch auch mal mit den Realitäten anfreunden. Die Welt ist nicht perfekt. Und wir kennen Geschichten aus Kaiserslautern, aus Schalke von 1860 München, wo die Sachen noch viel, viel schlimmer eskaliert sind, als bei uns zumindest bisher.
Und ich kann mich da noch dran erinnern, an die Folge rund um Jörg Albrecht, als er dann gewählt wurde, wieder protestiert wurde. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, warum. Ich glaube einfach nur aufgrund seiner Hopp-Nähe, oder?
Weil man dachte oder die Sorge hatte, dass er ein Speichellecker Hopps sei, was sich aus meiner Sicht als unwahr herausgestellt hat, sondern dass er eben versucht hat, einigermaßen neutral zu sein.
Genau, und ich weiß es noch, David, wie gestern, wir haben damals bei dieser Folge, es ist immer noch online zum Nachhören, rund um Jörg Albrecht gesagt, wie wahnsinnig verblendet das wäre, einem jahrelangen Berufspolitiker wie Jörg Albrecht zu unterstellen, er wäre ausschließlich ein Speichellecker von Dietmar Hopp ohne eigene Meinung. Natürlich ist es so,
dass man in der Politik, ne?
Das ist gelebte Politik, dass man diskutiert, dass man einlenkt, dass man Kompromisse findet. Und natürlich kann ein Jörg Albrecht das, aber ihm zu unterstellen, als würde er quasi wie ein Hündchen einfach nur da sitzen und den Kopf nicken, was Dietmar Hopp möchte, das wäre ja absolut lächerlich, das einem jahrelang so erfolgreichen Berufspolitiker wie Jörg Albrecht zu unterstellen. Wenn du aber irgendwann quasi ungelernt, wie ein Christoph Hänsler, sage ich jetzt einfach mal, da reinkommst und eigentlich kommst du also aus der Ultraszene als Fan, vielleicht sogar als Hardcore-Fan und bist vielleicht auch durch deine Ultra-Kontakte in manchen Punkten, wenn es um Hopp geht, wenn es um Rogon geht, ein bisschen radikalisiert, dann ist es wahnsinnig schwer für radikalisierte Leute, ihren Standpunkt zu verändern. Und wenn du in ein Gespräch reingehst und bist nicht bereit, deinen Standpunkt auch nur in ansatzweise zu verändern, dann bist du meiner Meinung nach in der Welt der Politik und in dem eben, und ich zähle sowas wie die TSG Hoffenheim in ihrer Breite oder ein Bundesligaverein auch zur Politik dazu, dann bist du da leider Gottes falsch. Weil Politik ist einfach, oder Vereinsführung ist gelebte Demokratie, in der man diskutieren muss, in der man anecken muss, aber in der man auch Kompromisse finden muss. Und es wirkt so, als könnte...
In einer Koalition, e.V. und Gesellschaft müssen da zusammenfinden.
Ja. Und es wirkt leider Gottes einfach so, als könnte die Riege um Christoph Hänsler, wäre nicht bereit, Kompromisse zu finden, und als wären das keine anständigen Gesprächspartner, mit denen man Lösungen finden könnte. So wirkt es zumindest.
Ja, und ne, ihr könnt da natürlich auch andere Theorien verfolgen, aber das ist das, wie wir zumindest die Fäden zusammenspinnen. Wir sind natürlich auch interessiert, möglicherweise an euren Positionen. Trotzdem, Jonas, was mein Gedanke ist dazu, ist, dass jetzt eigentlich, so traurig das ist, unsere Fans und wir versuchen müssen, die Stimme der Vernunft zu sein. Und da, und das fände ich jetzt wirklich wichtig, da an der Stelle, was wäre eine sinnvolle Positionierung der Fans? Das ist natürlich immer schwierig, aber zumindest klar zu machen, dass das A, die Mannschaft nicht verdient hat und dass diese Art von Unprofessionalismus einfach nur lachhaft ist. Und das ist, Jonas, ja schon was wir uns mittlerweile vorwerfen lassen müssen, dass wir wirklich jetzt schon seit Jahren immer wieder nicht wie ein Profiklub agieren.
Ja, ja.
Oder?
Das Handeln vieler Leute bei der TSG in der Führungsriege ist eines Bundesliga-Clubs nicht würdig. Punkt. An wem es dann am Ende scheitert, wer daran schuld ist, kann man in gewissen Punkten wahrscheinlich nie so genau festmachen, zumindest aus unserer Position. Aber das, was da teilweise passiert in den letzten Jahren, ist eines Bundesliga-Vereins nicht würdig.
Jonas,
und ist einfach nur teilweise auch peinlich.
Und vor allem dafür, dass wir ja mehr oder weniger unsere Ruhe haben. Ja. Stell dir mal vor, was los wäre, wenn wir die Eintracht wären oder wenn wir die Bayern wären oder der VfB wären und solche Probleme in der Vereinsführung hätten. Ne? Natürlich schreibt jetzt auch der ein oder andere über uns, ja. Aber so richtig krass interessiert es keinen. Im Doppelpass wird nicht über uns geredet am Sonntag.
Ja.
Und trotzdem schaffen die es, so eine toxische Stimmung herzustellen, obwohl man eigentlich ja bei der TSG relativ in Ruhe schaffen kann.
Ja, und um nochmal diese Kuriosität, die du gerade eben angekratzt hast, zu Ende zu bringen, da werde ich einfach nicht schlau daraus. Damals soll ja scheinbar Dietmar Hopp bereit gewesen sein, Schicker ziehen zu lassen nach Wolfsburg. Und es ist nicht passiert, Achtung, aufgrund des Vetos von Hänsler. So, und jetzt 2 Monate später, aufgrund von dieser, sagen auch die Medien, Lächerlichkeit, aufgrund dieser Datenvorwürfe, irgendwas. Es steht hier genau, wenn ihr es genau wissen wollt, es geht um einen Formfehler bei der externen Vergabe einer internen Hinweisgeberstelle. Freunde, ich habe absolut keine Ahnung, was damit genau gemeint ist. Aber die Medien schreiben, es ist scheinbar eine Lappalie und niemand genau versteht, warum deswegen eben eine Sitzung einberufen wird. Und jetzt genau von diesem Mann, der damals noch ein Veto gesetzt hat und verhindert hat, dass Schicker weg ist, wird jetzt quasi diese Sitzung einberufen, damit als Tagesordnungspunkt Schicker als Geschäftsführer zurücktritt. Und dann sollen ja auch als neue Geschäftsführer scheinbar in diesem Szenario Arno Metz und Asmahan Gamgami sollen da eingesetzt werden und die sind scheinbar sehr hänslernah. Also am Ende geht es um Macht. Man blickt nicht genau
weil durch. Hänsler ja nicht mehr antreten kann. Und
genau, weil er noch nicht Macht lang genug vereinsmäßig
ist. Deswegen selbst Macht verliert. Übrigens, sorry, dass es jetzt so gegen Christoph Hänsler geht. Ich weiß genau, dass einige von diesen Sachen nicht handfest sind oder handfest sein müssen, aber wir sind natürlich jetzt hier auf Indiziensuche.
Ja.
Das wird aus meiner Sicht alles immer unsympathischer mit jedem neuen Info, die wir jetzt gerade bekommen. Ne? Weißt du, dann ist der neue Kandidat, ne, der natürlich auch keine Erfahrung hat, offensichtlich in Politik oder Vereinsführung, auch noch nicht mal 2 Jahre Mitglied. Ne? Ich glaube, wir sind als Verein weit davon entfernt zu sagen, wer ist hier am längsten Mitglied. Aber ne, Jonas, ich glaube, wir sind 10 Jahre Mitglied. Und wie gesagt, ich will mich damit nicht brüsten, sondern mich irritiert das alles. Geht's Christoph Hänsler wirklich um den Club oder was will er? Hat er sich in seinem Rogon-Hass da so verbissen?
Ja, oder man muss es tatsächlich mutmaßen, als könnte man. Wirklich, absolutes Claiming der Mutmaßung. Aber der Gedankengang liegt doch jetzt wirklich nah. Sie unterstellen Jörg Albrecht, er wäre eine Marionette von Dietmar Hopp und Dietmar Hopp versucht, alle möglichen Leute zu positionieren. Aber wer ist denn so naiv und glaubt wirklich, dass dieser Plan alleine von Christoph Hänsler kommt? Dann ist ja Mutmaßung, könnte man genauso böse sagen, Christoph Hänsler ist die Marionette der Ultragruppierungen. David, das ist genauso eine Vermutung. Weißt du, was ich meine?
Ja, also fällt mir schwer, das zu sagen, zu mutmaßen. Ne? Wir sind zwar einigermaßen regelmäßig im Stadion, aber ja nicht eng mit den Ultras verwoben. Was ich nur dazu sagen kann, ist, dass der normale TSG-Fans und jetzt Ultras mit eingeschlossen diese Position mit Sicherheit nicht hat.
Ja, aber ja.
Der normale TSG-Fan ist, glaube ich, aus nachvollziehbaren Gründen natürlich leicht skeptisch, was Hopp angeht. Aber grundsätzlich versteht der normale TSG-Fan aus meiner Sicht, nachdem auch was wir für Nachrichten bekommen, dass Dietmar Hopp ein ganz wichtiges für die TSG-Geschichte und dass es auch klar ist, dass er ab und zu mal dann doch die Stimme erhebt. Und auf der anderen Seite ist ein Andreas Schicker doch bei uns in der Fanszene nicht wirklich umstritten, Jonas. Lass uns doch eine Umfrage machen bei den Leuten, die im Stadion sind, gerade bei den Familien in der Haupttribüne oder Gegentribüne. Die wollen doch keine Entlassung von Schicker, erzähl mir doch nichts.
Genau, ja, aber deswegen meine ich ja, also jeder der Leute hat ja quasi Leute um sich, mit denen er sich berät. Auch ein Christoph Hänsler, ist ja klar. Und bei Christoph Hänsler kommen diese Leute, mit denen er sich berät, natürlich aus seiner Szene. So wie bei Dietmar Hopp es aus seiner Umgebung kommt. Ne, das ist ja kein Alleingang von ihm, quasi. Er hat jetzt quasi gemerkt. Ja,
irgendjemand muss dahinter stehen. Und es ist in dem Fall mit Sicherheit nicht Hopp. Sonst hätte Hopp dieses Statement nicht zusammen mit der TSG herausgegeben.
Ja, also es wirkt einfach alles wahnsinnig komisch. Vor allem, wenn man dann sowas liest, also auch wieder nur Vermutung von Sky, dass Christoph Hensler damals nur ein Veto gegen Hopp eingelegt hat, um sozusagen zu gewinnen. Das ist ein Originalzitat aus dem Sky-Artikel, dass es quasi darum ging und deswegen ein Veto eingelegt wurde.
Finde ich journalistisch aber heikel, ob man da wirklich das Zwei-Quellen-Prinzip beachtet hatte. Boah.
Wahnsinnig schwierig, aber ja. David, wir können uns am Ende auch nur auf, deswegen ich sage bei jedem Einzelnen, was ich hier sage, ich weiß, wir bewegen uns hier auf dünnem Eis, aber bei jedem einzelnen Sachverhalt, den ich sage, zitiere ich entweder was oder sage, dass es jetzt eine Vermutung oder ein Gefühl von meiner Seite ist. Deswegen, wir reden hier nicht über Fakten, aber Sky sagt sozusagen, dass es da ums Gewinnen ging. Weil ansonsten, wie willst du es dir erklären, dass du innerhalb von 2 Monaten erst ein Veto einlegst und ihn dann loswerden willst? Weil wir sind uns, David, das hast du eben auch schon angedeutet, was vollkommen klar ist, auch wenn Christoph Hensler offiziell Andreas Schicker jetzt nur als Geschäftsführer loshaben möchte und ihn als Sportdirektor weiter behalten möchte. Auch das ist eine lächerliche Annahme, dass das funktioniert. Natürlich. Ein Andreas Schicker lässt sich ganz bestimmt nicht absägen und sagt dann, alles klar, wenn dann der neue Geschäftsführer sagt, ich bin raus, dann bin ich wieder Sportdirektor. Das, nachdem ich den Verein auf Platz 3 gebracht habe. Als ob der sich sowas gibt. Dann würde der sagen, ihr könnt mich mal kreuzweise, ich bin weg. Und das muss doch jeder dann verstehen können.
Ja, also ich komme mir hier vor wie so ein, weiß ich nicht, 70-jähriger Konservativer. Aber es ist doch klar, dass wir in diesem außergewöhnlichen Erfolg, den wir jetzt haben, 20 Spiele, 42 Punkte, genau das überhaupt nicht gebrauchen können. Und ich glaube, wir müssen ehrlich mit uns sein, ne? Ich glaube, ganz klar ist, dass die Kombi Schicker-Ilzer so oder so, behaupte ich zumindest, so oder so, nichts Mittelfristiges für die TSG ist. Denn meine Vermutung war auch eigentlich schon immer, dass das eine Durchgangsstation ist für die beiden. Das war bei Nagelsmann anders, der wurde von uns quasi groß gemacht, der war ja auch eine Weile da. Fast sogar einen Tick zu lange, vielleicht rückblickend aus seiner eigenen Sicht. Ich glaube, 4 Jahre waren es, kann das sein, Jonas? Nagelsmann? 4 Jahre?
Ich meine 3 oder 4 Jahre, ja.
Okay, egal. Aber das war ja schon eine mittelfristige, konstante Lösung. Ich glaube, Schicker Ilzer hatten diesen Plan ehrlich gesagt nie und wollten die TSG als Zwischenstation zwischen der österreichischen Liga und einem Team, das konstant international spielen kann. Und deswegen, sogar ohne die Querelen, wäre das vielleicht eine Geschichte von 2, 3 Jahren gewesen. Aber darum geht es ja gar nicht. Du kannst ja auf dem Fundament, das Schicker und Ilzer legen, ja trotzdem weiter aufbauen. Aber nicht, wenn du dich so unprofessionell verhältst. Weil irgendwann kann das halt dann doch Auswirkungen haben auf Spieler. Oder auf Spieler, die du bekommen willst, aber nicht bekommst, weil der Berater sagt, ja, zu dem Chaos-Trupp gehst du aber nicht. Da ist sich an der Geschäftsführung niemand einig.
Möchtest du zu einem Verein gehen, wo die Außenwirkung zumindest zeigt, dass dieser Verein unprofessionell geführt wird? Also ich nicht.
Ja, genau darauf will ich hinaus. Es ist echt, echt übel. Wir sind natürlich auch dazu bereit, das nächste Woche richtig zu stellen, falls wir mehr Infos haben. Aber wir wurden mehrfach, ich glaube 3-mal gebeten per DM, darauf auf jeden Fall einzugehen und haben jetzt alles in unserer Macht Stehende getan, da aus unserer Perspektive ein bisschen ein Fünkchen ins Dunkle zu bringen. Ich hoffe, dass es gut ausgeht, wie schon letztes Mal, aber ich kann es überhaupt nicht sagen. Wenn mich jetzt irgendjemand fragt, David, was glaubst du, wie es ausgeht? Was weiß denn ich?
Was auf jeden Fall klar ist, David, du hast es richtig gesagt, diese Schicker-Ilzer-Kombi, wenn es so weitergeht und keine Ruhe in das Ganze reinkommt, beziehungsweise das Ganze keine Lösung findet, mit der Schicker und Ilzer zufrieden sind. Die beiden haben es schon gezeigt. In unserer schnelllebigen Fußballwelt, wir wissen es alle, hier Joe Linton muss nur 3-mal vernünftig gegen den Ball treten und auf einmal wird er für 40 Millionen nach England gekarrt. Das heißt, du musst heutzutage nicht mehr über Jahre zeigen, was du kannst.
Ein Jahr reicht.
Sie haben es jetzt schon gezeigt. Jetzt sind schon alle Augen auf die beiden in der Kombination gerichtet. Das heißt, wenn die beiden morgen sagen, wisst ihr was, leckt uns am Arsch, wir sind weg, dann haben die 10 neue Angebote in der Kombination. So einfach ist es. Das heißt, wir müssen auch einfach ein bisschen vorsichtig damit sein, weil eben der sportliche Erfolg mit den beiden gerade so gut ist wie in den letzten 18 Jahren Bundesliga-Geschichte von uns.
Ja, ich verstehe den Punkt genau.
Und das reißen wir uns gerade selbst ein und das macht mich wütend.
Genau, weil es um den Gesamteindruck des Clubs geht. Trotzdem fürchte ich, Jonas, dass ich recht habe, dass wenn das Chaos bleibt, dann sind im Sommer beide weg, spätestens. Und wenn das Chaos nicht bleibt, und Jonas, sogar wenn alles perfekt ausgeht, sind die im Sommer 27 weg. Dann nehmen sie das eine Jahr internationales Geschäft mit und verpissen sich dann. Und es klingt jetzt härter, als es ist, weil wir müssen uns immer wieder daran erinnern, Schicker und Ilzer sind keine Fans unseres Clubs. Wir haben zum Glück Spieler. Das haben nicht alle Clubs. Wir haben zum Glück Spieler wie Baumann und Kramaric, die wirklich eine emotionale Beziehung zum Club haben. Oder auch Pavel, der uns das vor ein paar Wochen gezeigt hat, mit Tränen in den Augen. Aber Schicker und Ilzer sind eben, die haben keine emotionale Verbindung zum Club. Darüber hinausgehend, dass sie halt aktuell für uns beschäftigt sind und Erfolg haben wollen. Das ist klar. Das sind vom Erfolg zerfressene Menschen. Das meine ich gar nicht unbedingt negativ. Klingt ein bisschen so. Aber das muss man sich klar machen. Es geht aber ja uns hier im Podcast und euch wahrscheinlich auch an den Empfangsgeräten um die Zukunft der TSG. Ne? Dass wir nicht abstürzen, wie zum Beispiel Schalke, die, glaube ich, im einen Jahr Dritter waren und 2 Jahre später in die zweite Liga abgestürzt sind.
Das Thema Schalke hat auch begonnen mit Unruhen im Verein.
Auf jeden Fall.
Das ist einfach so. Das zieht irgendwann Kreise, wenn man nicht die Füße stillhalten kann. Das heißt, man muss sich auch, selbst bei sportlichem Erfolg, muss man sich natürlich wappnen auf Abgänge. Und das heißt, wenn Schicker Ilzer irgendwann mal gehen, weil eben die nächstgrößere Aufgabe auf sie wartet, dann hat das natürlich auch Einfluss. Wer möchte denn bitte, welcher mit Namen, möchte denn dann bitte bei der TSG Sportdirektor und Trainer werden, wenn die letzten trotz sportlichen Erfolges vom Hof gejagt wurden? Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Also Jonas, Markus Babbel wird es bestimmt machen.
Ja, Markus Babbel. Und Taifun Korkut.
Taifun Korkut wird neuer Trainer, genau.
Und Peter Neururer.
Peter Neururer macht, was macht der? Der macht den Würstchenstand. Ja, also genau. Ich glaube, wir haben es jetzt für uns durchgekaut und machen einen Haken dran. Mehr ist aktuell, Stand 15.27 Uhr, nicht zu sagen, außer dass es uns natürlich, sorry, aber auf den Sack geht und wir es jetzt an dem Punkt wirklich gar nicht mehr verstehen können. Trotzdem ja. Kann man nach wie vor hoffen, immer noch Stand heute, glaube ich nicht, dass es die Mannschaft gefährdet. Noch ist nichts passiert. Noch denken sich die ganzen Spieler, ach, wieder da ein bisschen Unruhe in der Führung. Solange nicht da Köpfe rollen ohne Ende, wird das den sportlichen Erfolg nicht gefährden. Aber wie gesagt, wir denken ja mittel- und langfristig.
Genau. Also, wie gesagt nochmal, es war hier eine Einordnung, die wir versucht haben, auf Grundlage der Informationen, die wir haben. Sollte sich jemand gerade aus welcher Ecke auch immer auf den Schlips getreten fühlen, weil wir irgendwas falsch eingeordnet haben, dann seid uns nicht böse, wir haben keine anderen Infos, wir versuchen es nur für uns, die Fäden zusammenzuspinnen. Und wenn ihr möchtet, dass wir etwas richtigstellen, dann müsst ihr uns halt auch andere Informationen liefern, ansonsten können wir das nicht machen. Weil so funktioniert es halt einfach, wir bleiben im Dunkeln, bis auf einmal irgendwie die Bild irgendwo einen Maulwurf reinschickt oder die Sportbild oder der Kicker oder was auch immer und dann schreiben die darüber. Ansonsten bleiben wir halt einfach meistens im Dunkeln. Und mehr können wir Stand jetzt einfach nicht tun. Und das war unser Versuch, das Ganze so ein bisschen für uns klarzustellen.
So ist es. Und jetzt fällt mir natürlich überhaupt keine Überleitung ein. Aber braucht man manchmal auch gar nicht. Denn wir versuchen jetzt einfach krampfhaft wieder kurz ins Positive zu rutschen, Jonas. Und ich habe da ein sehr schönes Zitat gefunden. André Kramaric hat nämlich gesagt, dass wir den besten Kader seit 10 Jahren haben. Er hat es dann natürlich nochmal so ein bisschen relativiert. Und meinte, ja, in der Spitze ist er sich nicht sicher, aber in der Breite auf jeden Fall. Dass er meinte, 20 so starke Spieler bei der TSG gab es eigentlich noch nie, dass auch die Bank so gut ist. Und in diesem Zusammenhang, Jonas, habe ich mir auch mal den Kader angeguckt unserer Champions League-Saison. Das müsste 2017, 2018 gewesen sein. Und Ja, das könnte man sich ja eigentlich mal ganz kurz angucken und sich auch überlegen, inwiefern man da André Kramaric Recht geben kann oder Recht geben will. Das Erste, was ich jetzt mal sagen würde, Jonas, das ist jetzt erstmal mein Take, dass er die Einschränkung auf Jahre sogar hätte weglassen können. Dadurch, dass er sagt, die letzten 10 Jahre, sagt er ja quasi indirekt, die Mannschaft 2008, 2009 war vielleicht besser.
Ich glaube, er will einfach nur vorsichtig sein, weil er quasi bei der Mannschaft 2008, 2009 nicht dabei war. Die letzten 10 Jahre war er immer dabei. Er war hautnah in der ersten Reihe und kann das unterschreiben. Alles, was davor war, kann er ja blöd gesagt nicht wissen.
Guter Gedanke. Genauso kann es natürlich auch gewesen sein. Trotzdem weiß ich, dass einige unserer Hörer das so sehen, dass sie noch an 2008, 2009 zurückdenken, vor allem die Hinrunde, die wir ja auch noch nicht geknackt haben, und sich denken, das war das TSG-Team. Ich persönlich, Jonas, sehe das aber nicht unbedingt so.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ich persönlich, Jonas, sehe das aber nicht unbedingt so. Zwei Argumente hätte ich. Das erste Argument wären schlicht die Namen, die ich gleich mal kurz vorlesen kann. Das zweite Argument wäre, wie krass wir in der Rückrunde abgestürzt sind nach diesem Höhenflug.
Ja.
Bin mal gespannt, ob überhaupt alle unsere Hörer alle Namen kennen, Jonas. Ich glaube, bei dir schon. Aber wir waren ja fairerweise 2008, 2009 noch keine TSG-Fans.
Aber ich kenne trotzdem mit Sicherheit alle Namen.
Ja, aber dass du jetzt Hintergrundinfos weißt, wahrscheinlich auch nicht. Im Tor nämlich stand zum Beispiel der legendäre Daniel Haas. Linksverteidiger Andreas Ibertsberger. Innenverteidigung Compare Jaisle. Rechtsverteidiger, okay, den muss man als TSG-Fan natürlich kennen, Andy Beck. Dann zentrales Mittelfeld, Carlos Eduardo, Luis Gustavo, Tobias Weiß. Jetzt wird's natürlich schon interessant. Und Offensive, Obasi, Ibisevic, Dembaba.
Ja.
Das ist natürlich schon stark. Nichtsdestotrotz, Jonas, wenn ich mir die Abwehr angucke, die Defensive, und dann noch sehe, wie wir ohne Ibisevic gespielt haben in der Rückrunde, sage ich direkt, das war kein besserer Kader als heute.
Das ist kein besserer Kader als heute und auch kein besserer Kader als damals unter Nagelsmann. Und ich versuche es damit zu begründen, dass ich alleine sage, wenn du dir die Einzelnamen anguckst, dann spricht vieles dafür, dass bei den meisten Spielern, ne, jetzt mal mit Ausnahmen von vielleicht so einem Luis Gustavo, der danach bei Bayern ja noch eine Riesenkarriere hatte, aber viele dieser Namen, da war das der Peak. Da war das außergewöhnlich. Und die hatten davor und danach eher einen Abfall. Ne? Da sind keine Weltspieler daraus geworden. Weißt du, was ich meine?
Absolut, absolut.
Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass dieses Jahr oder beziehungsweise dieses halbe Jahr mehr ein Ausrutscher war, als es jetzt der Fall ist.
Genau, gerade auch die Innenverteidigung mit Jaisle und Compare und dann Tor mit Haas. Mich haut das jetzt nicht so sehr vom Hocker, muss ich sagen. Aber ja, wie gesagt, die Hinrunde war natürlich sensationell. Natürlich auch mit der Euphorie aus der Aufstiegssaison, das darf man nicht vergessen. Aber jetzt wird's interessant, finde ich. Weil das mit dem Kader 2017, 2018 zu vergleichen, und den meinte Kramaric ja, als er sagte, in der Breite sind wir jetzt besser, in der Spitze vielleicht nicht. Da bin ich jetzt gespannt, wie du das siehst, ne? Du musst aber natürlich an die Spieler, Jonas, in ihrem Peak denken. Ne? Das ist ja 8 Jahre her.
Ja, machen wir das jetzt ein bisschen so, dass du mir zwei Spieler nennst und wir die vergleichen müssen, wem wir einen Punkt geben.
Das ist eine gute Idee. Soweit dachte ich noch gar nicht. Aber ja, wir können natürlich quasi ein Head-to-Head draus machen.
Genau.
So ein bisschen, wie heißt dieser verrückte türkische Influencer, der Galatasaray abfeiert und meint, die sind besser als Man City?
Ich weiß es nicht.
Aber ich glaube, viele Hörer kennen Abdu
oder sowas?
Abdu oder so, ja. So machen wir es natürlich nicht, aber vom Grundprinzip her ein bisschen so, dass wir mal ganz nüchtern und seriös versuchen zu gucken, welche Mannschaft wir bevorzugen würden. Die Champions-League-Mannschaft von 2018 oder die jetzige?
Und lass es auch so machen, damit können wir ja gleich beginnen. Lass auch Baumann gegen Baumann machen. Welchen Baumann würden wir bevorzugen? Den jetzigen oder den von damals?
Ah, interessant, interessant.
Ja? Weil manche Spieler doppeln sich ja auch.
Stimmt, absolut. Lass mich nur ganz kurz den Vergleich kurz öffnen. Gut. Wir müssen natürlich anfangen, das stimmt absolut, mit Baumann gegen Baumann. Ne? Ein noch recht junger Olli Baumann gegen den heutigen Olli Baumann. Wie würdest du dich da entscheiden?
Ich mach's ganz kurz, ich gehe mit dem jetzigen Baumann. Baumann ist jetzt, natürlich auch durch andere Umstände, durch die Situation rund um Ter Stegen und Neuer, aber er ist die Nummer 1 des deutschen Tors. Wenn nichts mehr schief läuft, ist er für mich auch die Nummer 1 bei der kommenden WM. Hat mittlerweile, was Erfahrung angeht, als Torwart einiges dazugelernt, spielt mittlerweile fantastisch mit, ist ein richtiger Führungsspieler, Kapitän, auf jeden Fall mit dem jetzigen Baumann.
Ja, und ich glaube, jeder muss sagen, dass er mindestens nicht schlechter geworden ist. Das definitiv. Jetzt wird schon spannend oder schwierig aus meiner Sicht, und ich meine das gar nicht aus einer emotionalen Sicht, sondern ganz ernsthaft. Was ist mit Pavel Kadarzabek 2018 gegen Wladimir Zufall 2026?
Ich gehe mit Pavel.
Ja, ich bin mir sehr unsicher. Ich hab mir tatsächlich, Jonas, die Stats und alles durchgeguckt. Ich gehe auf jeden Fall damit, dass man wahrscheinlich sagen muss, dass es 50-50 ausgeht.
Ja, aber du musst mal dich daran erinnern. Wir haben damals unter Nagelsmann die Fünferkette gespielt und auf der linken Seite Nico Schulz und rechts Kadarzabek. Das waren da wirklich die absoluten Maschinen auf Außen. In welcher Regelmäßigkeit die da Sprints gezogen haben und Flanken hereingegeben haben, das war wirklich absoluter Wahnsinn. Also Kadarzabek Prime in dieser Saison war schon echt auch eine Maschine.
Ja, das war sicherlich nicht seine beste Saison, aber insgesamt stimme ich dir zu. Und das muss man auch nochmal sagen, ne? Wladimir Zufall hat Pavel natürlich überholt mittlerweile, trotz des ähnlichen Alters. Aber Pavel war jahrelang in seinen 20ern immer der Stammspieler in Tschechien und Zufall saß auf der Bank. Und das hat sich dann irgendwann vor 3-4 Jahren gedreht. Also Zufall kriegt auf jeden Fall völlig zu Recht das ganze Lob, aber ich glaube, mit einem 2018er Pavel wären wir aktuell mindestens gleichwertig.
Dann sind wir bei 1-1, oder? Wenn wir jetzt Pavel den Punkt geben, sind wir bei 1-1.
Stimmt, stimmt. Wir nehmen einfach mal deine Punktwerte. Ich glaube, ich würde ehrlich gesagt auf ein Unentschieden gehen, aber das macht es zu kompliziert.
Das ist ja langweilig. Unentschieden dürfen wir nicht.
Okay, gut. Jetzt müssen wir natürlich berücksichtigen, dass wir eine Dreierkette gespielt haben und die haben oft, nicht immer, Akpo, Vogt und Hübner gebildet. Manchmal auch Bicacic, Vogt und Hübner. Suchst dir aus, was du für stärker hältst.
Ja, schon glaube ich Bicacic zum damaligen Zeitpunkt.
Gut, dann sagen wir Bicacic, Vogt und Hübner.
Gegen jetzt Ranac und man kann ja sagen, die drei sozusagen gegen Kabak, Ranac und Haidari.
Können wir auch als Paket machen, meinetwegen, ja.
Boah, ist das schwer. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich da aus der Emotionalität heraus nicht alle Punkte an die damaligen gebe.
Ja, das war emotional schon eine krasse Saison. Wir erinnern uns ans Tor von Pavel am 34. Spieltag zum Beispiel. Dann noch das Tor von Adam Scholloy, ja, das uns die Champions League gebracht hat. Das war schon extrem emotional, ja.
Also Vogt auch in seiner Prime als unser zentraler Innenverteidiger. Einer meiner All-Time-Favorite-Spieler von der TSG, muss ich tatsächlich sagen. Biko genauso und Hübner damals, wie viele Tore der geschossen hat, wie gefährlich der war nach Standards, das war Wahnsinn. Das war echt absoluter Wahnsinn.
Ja.
Super, super schwierig, aber Stand jetzt, ich gehe mit den alten drei, mit Vogt, Biko und mit Hübner.
Okay, warte mal, ich schreibe mal ein bisschen mit, dass wir nicht völlig durcheinander kommen. Also Innenverteidigung machen wir, wie gesagt, jetzt ja als Paket sozusagen. Ja. Was ist mit Nico Schulz?
Nico Schulz versus gegen Bernardo. Mhm. Also komplett andere Spielertypen, ne?
Absolut.
Es ist schwer zu vergleichen, diese Rollen, weil Nico ja da eher so diesen offensiven Part gemacht hat. Aber wenn ich jetzt an unsere Stabilität auf der linken Seite mal defensiv drangehe, dann gehe ich da mit Bernardo, weil Bernardo hat es jetzt nach Jahren geschafft, unsere linke Seite, was die Defensive angeht, mal zu stabilisieren. Und das hat ein Schulz damals auch nicht in Gänze geschafft. Schulz war deswegen so wichtig, weil der mit seinen tiefen Läufen in der Offensive so geknallt hat. Aber Bernardo hat jetzt defensiv als Linksverteidiger endlich mal diese Lücke zugemacht. Und deswegen sage ich Bernardo.
Spannend, ja, das finde ich sehr interessant. Ich recherchiere gerade noch mal ein bisschen. Ja, wir haben tatsächlich 2017, 18 auch relativ wenig Gegentore gekriegt. Und ich hätte mich jetzt spontan tatsächlich für Nico Schulz entschieden, so hart es vielleicht ist.
Ja.
Aber
es da gibt es kein richtig oder falsch,
glaube ich. Drauf an, ja. wie man letztlich den Fokus legt. Also laut deiner Rechnung, Jonas, sind wir bei 2-2.
Ja.
An diesem Punkt. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie wir das hier systematisch sehen. Aber ganz oft hat Grilic auf der 6 gespielt in der Saison. Also müssen wir jetzt eigentlich Grilic versus Abdullahu machen.
Abdullahu. So wie ich einen Sechser verstehe, ist Abdullahu der Wichtigere. Klar, Grilic hat in dieser Saison auch wahnsinnig performt durch seine eigene Art, ne, auch durch seine mutige Art, auch oft ins Dribbling zu gehen und auch die Pässe zu spielen, die kaum jemand spielt. Das hat dann in der Saison wunderbar funktioniert. Aber grundsätzlich gehe ich damit Abdullahu, weil Abdullahu ist jetzt endlich mal genau der Sechser, der uns seit Jahren gefehlt hat. Mhm. Und das mit 21 Jahren, das ist der Dirigent von unserem Spiel. Das ist einfach so. So ein bisschen wie, warte mal, mit wem kann man es vergleichen? Auf ganz, ganz kleiner TSG-Ebene. Vielleicht so ein bisschen wie so ein Busquets von Barcelona damals.
Ah ja.
Ja, so ein Taktgeber. Das ist unser Taktgeber. Das ist einfach so.
Ja, also wenn man einfach von der heutigen Fußballphilosophie ausgeht, passt dann natürlich ein Abdullahu schon besser rein. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, Jonas, weil wir natürlich unterschiedliche Spieler spielen lassen hatten. Auf der 8 quasi. Nach meiner Erinnerung, wenn ich den Kader so sehe, waren es oft Amiri und Demir bei.
Auf der 8. Und das jetzt quasi gegen wen? Gegen Kramaric und gegen Machen wir da mal, damit wir Kramaric nachher gegen sich selbst machen können, machen wir da gegen Burcher und gegen Prömel.
Okay. Burcher, Prömel, ja, gegen Demir bei Amiri.
Würde ich mich jederzeit für Prömel Burcher entscheiden. Demir bei war absolut magisch da teilweise auch, hat wahnsinnig gute Tore geschossen, auch Standards. Aber so wie ich Fußball verstehe, würde ich mich im zentralen Mittelfeld jederzeit für Spielertypen wie Burcher und Prömel entscheiden. Weil ich brauche auf dieser Position diese Kreativität, wie in Amiri und in Demir bei, die hart hatten. Die erachte ich für nicht so wichtig auf diesen Positionen. Da finde ich es wichtiger, wie laufstark Burcher und Prömel sind, zweikampfstark, sind trotzdem auch wahnsinnig torgefährlich. Also da finde ich die zwei besser.
Okay, interessant. Ja, ich bin da sehr gespalten, deswegen lasse ich es einfach mal so stehen. Dann machen wir jetzt, das hat er ja auch damals schon ab und zu gespielt, Kramaric gegen Kramaric auf der 10.
Ganz klar der alte Kramaric.
Muss man leider so sagen. Jonas, ich habe es mir nochmal rausgesucht. 21 Scorer in dieser Saison hatte André Kramaric. Der war einer der Architekten dessen, dass wir da in die Champions League kamen. Das darf man nicht vergessen. Man muss einfach sagen, dafür wie alt er ist, dafür wie wenig Dynamik er schon immer hatte und jetzt noch hat, spielt er eine super Saison. Aber wir können leider nicht so tun, als wäre das noch genau das gleiche Niveau.
Ja.
Deswegen müssen wir hier auf den früheren Andrej Kramaric gehen.
Ganz klar. Ein Torwart, der ist wie ein Rotwein, der kann reifen mit zunehmendem Alter. Bei einem Stürmer ist das halt ein bisschen schwierig.
Ja, gut, Cristiano Ronaldo würde von sich auch sagen, er war noch nie besser und die saudische Liga ist die beste, die es jemals gab. Aber
ja,
genau. Ich glaube, ein André Kramaric würde das wahrscheinlich etwas sachlicher einordnen, könnte ich mir vorstellen.
So sieht's aus.
Nichtsdestotrotz, ne, man kann nur wiederholen, super Saison von André bis zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall. Gut, Sturm, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen.
Jetzt haben wir ja,
da gab es natürlich zig Varianten, die zusammengespielt haben. Ne? Auch in Scholloy hat einige Spiele gemacht. Ganz oft waren es aber vorne Uth und Gnabry.
Ja, aber dann lass das doch so ein bisschen als Paket auch wieder machen. Also wenn du sagst,
Uth, Gnabry, Scholloy waren die, die am meisten vorne spielten.
Dann lass doch als Paket Uth, Gnabry, Scholloy gegen Lemperle, Aslani, Touré machen.
Sehr gut.
Ne? Die drei so gegeneinander. Da gehe ich von der Qualität mit den jetzigen. So hart, wie es ist.
Spannend. Mhm.
Da, ja, da reicht mir die Qualität von einem Gnabry nicht aus, dass ich mit den alten gehen würde. Ne? Weil, ja, dafür bin ich einfach gerade zu überzeugt von dem, was ein Lemperle macht. Auch wie kaltschnäuzig ein Aslani ist und Touré mit seiner Geschwindigkeit. Ich glaube, und dann das Potenzial, was hinter den drei jetzigen noch steckt. Ich würde mich tatsächlich für das Paket Aslani, Lemperle und Touré entscheiden.
Wenn du mich zwingen würdest, Jonas, würde ich das auch machen. Einen Gedanken habe ich, der mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat. Werden mich jetzt auch vielleicht nicht alle für mögen, aber ich rede von 2018, nicht von heute. Ne? Aber Gnabry 2018 war viel stärker als Touré 2026.
Das stimmt.
Viel.
Da gebe ich dir recht. Gnabry, Touré gehe ich mit Gnabry, aber als Paket würde ich mich vor allem aufgrund von Lemperle für die jetzigen entscheiden. Aber du hast recht, Gnabry sticht aktuell auf jeden Fall Touré.
Ja, und Touré ist natürlich ein überdurchschnittlicher Bundesligaspieler, das will ich direkt mal sagen. Aber er hat nicht diese Ballbehandlung, die ein Gnabry schon immer hatte. Und die hatte Gnabry auch schon, als er bei uns war, als er noch ein richtig junger Hüpfer war. Ich weiß gar nicht, wie alt war denn der zu diesem Zeitpunkt? 18 plus 5, ja, so 22, 23.
Gnabrys Torabschluss ist auch deutlich stärker
deutlich als stärker, der von Touré. Deutlich stärker, ja. Und es war ja, wie gesagt, bevor ihn alle gerne gehabt hätten, bevor er richtig Nationalspieler wurde und so weiter. Da muss man ehrlich mit sich sein. Trotzdem, Jonas, deine Rechnung, deine Auswertung geht 5:3 aus. Bei mir wäre es je nachdem 4:4 gewesen. Aber das überrascht mich gar nicht so sehr, muss ich sagen. Und zwar auf Grundlage von einer Ergänzung, die ich machen möchte. Wir sind in die Champions League gekommen, 2017, 2018, mit wie vielen erreichten Punkten, Jonas?
55?
Ich glaube.
Nee, 60? Waren es 60, glaube ich?
Also 60, Jonas, wäre auch schon nicht besonders viel für die Champions League. Es waren 55.
Ah, dann hatte ich recht mit meinem ersten Gedanken.
Absolut. Und 55 ja. Punkte, ne, wir sehen das ja in dieser Saison, ist wenig. In dieser Saison wirst du mit 55 Punkten never ever Champions League spielen. Da könntest du im Extremfall sogar Platz 5 verpassen und Sechster werden. Ja. Weil ja Bayer Leverkusen auf der 6 jetzt schon 35 Punkte nach 19 Partien hat. Das zeigt, dass alles ein bisschen sich verschoben hat. Und das zeigt auch, dass André Kramaric hier einen relativ guten Punkt hat. Und wenn wir jetzt sogar noch auf die Bank gucken, das erspare ich jetzt unseren Hörern mit Blick auf die Uhr, dann wird es sogar noch krasser. Denn unsere heutige Bank ist einfach bedeutend stärker als die frühere Bank, wo dann oft auch noch ein Polanski, der schon über seinem Zenit war, reinkam. Ein Hack kam rein, ein Paslak oder ein Robert Schul kam rein, ne? Da haben wir heute schon ein bisschen andere Alternativen. Trotzdem, Jonas, muss ich auch sagen, alle Ligen sind stärker geworden, alle Top 5 Ligen, aber auch die Bundesliga. Weißt du, was ich meine? Also, es ist zwar schon so, dass es so eine Inflation gibt bei den Ablösen, bei den Marktwerten, aber trotzdem wird das Niveau immer besser, glaube ich, weil die Top 5 Ligen in Europa immer mehr Leute abziehen aus den schwächeren Ligen.
Ja.
Sodass du heute mit einem Kader von vor 10 Jahren nicht mehr Meister wirst, auch wenn du vor 10 Jahren damit Meister geworden wärst. Ich sag sogar, ja, Jonas, mit dem Kader von 2008, 2009 mit Ibisevic wären wir heute was weiß ich, auch nicht besser. Also,
mit nein, auch nicht besser. David, so realistisch müssen wir sein. Das ist ja einfach der Lauf der Dinge. Beamst du jetzt genau die Mannschaft? Beamen wir die Mannschaft von damals in die heutige Zeit, steigen wir ab. Das verspreche ich dir.
Das könnte sogar sein, einfach deswegen, weil der Fußball anders war, weil man viel weniger intensiv und passgenau trainiert hat. Und
das ist genau der Gedanke, das war ein ganz anderer Fußball. Ne? Ich sag's immer wieder, auch wenn ich die Leute damit langweile, aber beispielsweise mit einem Bastian Schweinsteiger, einem Sebastian Deisler, einem Bernd Schneider und über die Flügel zu spielen im deutschen Nationalteam. Die Leute waren nicht schnell. Heutzutage haben wir Highspeed auf den Außen bei jedem einzelnen Bundesligist und Schweinsteiger und so weiter. Die waren damals nicht schnell. Der Fußball hat sich einfach verändert. Und deswegen würde keine Mannschaft von damals, hätte heute auch nur ansatzweise eine Chance.
Genau, das wollte ich eigentlich damit so ein bisschen ausdrücken, dass die Vergleiche schwer sind. Aber ich glaube, den Vergleich 2018 mit heute, der ist noch einigermaßen legitim. Da kann man sich auch noch einigermaßen erinnern. Ich glaube aber, dass man schon grob zu dem Ergebnis kommt, dass wir da auf einem ähnlichen Niveau sind. Und das sagt André ja auch. Trotzdem ist das ein Zitat, das erstmals wirkt wie so ein bisschen, ja, er will eine Schlagzeile produzieren, aber es ist doch offensichtlich viel Wahres dran. Wir haben jetzt ja auf Bravo Sportniveau, Jonas, hier den Faktencheck gemacht.
Ja, aber hat Spaß gemacht, war auf jeden Fall lustig. Schreibt uns gerne, zu was für einem Ergebnis ihr gekommen seid. Ne, vielleicht sagt ihr ja, nee, ich bin ganz klar der Meinung, die Mannschaft damals war besser, kann auch sein, schreibt uns das gerne. Das war jetzt einfach nur unser Ergebnis.
Ganz genau. Jonas, sag du mal, willst du noch kurz über die Bayern reden oder sind wir schon erschöpft?
Ja, also wir brauchen jetzt nicht groß hier ausholen vor dem Bayern-Spiel. Ist es ein Kracherspiel? Ja. Schlachten das die Medien wieder geisteskrank aus, einfach nur, weil wir sozusagen die Mannschaft der Stunde sind? Ja. Sagen Sie, wenn wir gewinnen, ist der Meisterschaftskampf wieder eröffnet? Ja. Stimmt es? Absolut nicht. Selbst wenn wir gewinnen, Bayern ist deutscher Meister. Das heißt, das ist einfach, da wird wieder
Spannung reingeschrieben, die nicht da ist, oder?
Exakt. Haben wir eine Chance? Auf jeden Fall. Haben wir eine sehr große Chance? Nein. Werden wir höchstwahrscheinlich verlieren? Ja. Weil Bayern, die haben jetzt gerade erst 2-2 gegen Hamburg gespielt. Gucken wir uns das Ganze an. Wenn Bayern Punkte gelassen hat in der Liga, dann haben sie danach die nächste Mannschaft abrasiert. Sollten wir traurig sein, wenn wir 3-0 gegen Bayern verlieren sollten? Nein. Wünsche ich mir trotzdem ein ansprechendes Fußballspiel? Auf jeden Fall. Ne? Bayern ist einfach mit großem, großem Abstand die beste Mannschaft Deutschlands und vielleicht auch sogar die unter den Top 3 Mannschaften der Welt aktuell.
Chris Ilse hat es ja auch gesagt, er schätzt die Bayern auch im europäischen Vergleich als sehr, sehr stark ein. Werden wir mal gucken, was da zu erwarten ist. Finde ich aber gut, Jonas, dass du dich ein bisschen selber interviewt hast. Hast du mir ein bisschen Arbeit abgenommen. Insgesamt ist es aber so, ne? Die Bayern haben jetzt eine Mini-Delle, aber ich glaube, sie sind weiterhin auf einem unglaublichen Top-Niveau. Man sieht, ihre große, große Stärke ist die Effizienz. Sie schießen ohne besonders viele Chancen zu haben, wahnsinnig viele Tore. Das ist auch eine Stärke von uns, aber die Bayern sind dann nochmal auf einem ganz anderen Niveau und haben einfach 74 Treffer erzielt in 20 Spielen und das trotz einer sehr stabilen Defensive und das trotz meiner Meinung eines Manuel Neuers, der eigentlich nicht auf dem Niveau ist der restlichen Mannschaft. Also ich würde sagen, die Offensive, Jonas, des FC Bayern München, hat das Niveau von Manuel Neuer in dem Tor mittlerweile überholt.
Auf jeden Fall, ja. Man sieht's auch allein an den Wettquoten, ne? Aber trotzdem natürlich, wettet trotzdem nicht, es sei denn, ihr habt da Lust, irgendwie vielleicht mal 5 Euro just for fun reinzuhauen, aber das ist jetzt keine Animation zum Wetten. Aber auch die Wettquote sagt ganz klar, 1,25 für den FC Bayern München und eine 9er-Quote für uns. Ein Topspiel sieht in der Quote ganz, ganz anders aus. Also das ist ganz, ganz klar, wer hier Favorit ist. Man kann da künstlich Spannung reinbringen. Wir werden bestimmt ein gutes Spiel machen, aber grundsätzlich ist es nicht unser Anspruch, den FC Bayern München zu schlagen. Ich würde den FC Bayern München gerne ein bisschen ärgern und würde sehr lange ein offenes Spiel haben. Das wäre mein Wunsch.
1-1 nehme ich. Aber ja, du hast es eigentlich gut eingeordnet und wir haben überhaupt keinen Druck, und lassen uns auch, egal was am Sonntag passiert, davon die Stimmung überhaupt nicht madig machen.
Ja, genau. So sieht's aus, David. Also, es war eine emotionale Folge. Es war eine anstrengende Folge. Ich hoffe, wir wurden unserer Aufgabe auch so ein bisschen gerecht und ihr fühlt euch jetzt ein bisschen besser informiert, weil ich habe mich ehrlich gesagt auch komplett verloren gefühlt, bevor wir uns jetzt zusammen so ein bisschen in das ganze Thema reingearbeitet haben. Ja. Und ganz, ganz wichtig nochmal zum Abschluss, das ist absolut flexibel, was wir hier sagen. Es kann sein, dass wir nächste Woche mit neuen Erkenntnissen ganz anders sprechen. Es ist absolut einfach nur der Stand der Dinge, den wir heute am 6. Februar um 15.54 Uhr hatten. Mehr nicht.
Ja, genau das ist es. Und ich wünsche mir natürlich, dass das ordentlich ausgeht. Aber denkt dran, ne? Wir sind natürlich Fan des Clubs, aber wir sind nicht Fan der Vereinsführung. Wir unterstützen den Trainer, wir unterstützen die Spieler, wir unterstützen diese gesamte Einheit, die da eben ne, im Stadion performen, in der Allianz Arena, und die feuern wir an und für die, für die jubeln wir oder mit denen leiden wir mit. Und genau. In diesem Sinne kann ich nur sagen, hoffentlich kommt wieder Ruhe rein. Danke dir für den Austausch, Jonas, und uns allen wünsche ich ein schönes Fußballwochenende.
So sieht's aus. Danke dir, David. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao, macht's gut.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de